Super, dass ihr da seid. Ich würde zum Anfang noch beten, weil für mich persönlich ist es ein sehr herausforderndes Thema. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach so sehr dafür, dass du mitten unter uns bist, dass du uns deinen Geist gegeben hast, um Dinge zu sagen, um Dinge aufzunehmen, anzunehmen, zu verstehen. Und wir danken dir, himmlischer Vater, dass selbst wenn die Realität und das Wahrnehmen manchmal so weit auseinanderklafft, dass wir uns trotzdem darauf verlassen können, dass das, was du sagst, die Wahrheit ist. Und deswegen wollen wir dich anbeten und dich loben und dich preisen und auch beten darum, dass du diese Zeit segnest und einfach wirkst und sprichst in unser Leben hinein. In Jesu Namen. Amen. Ja, ist kein Thema zum viele Witze machen, ehrlich gesagt. Und ich will gleich mal einsteigen mit einem Vers, den ich zwar in der Bibelschule mal auswendig gelernt habe, der mich aber nie so selber persönlich angesprochen hat. Aber vor ein, zwei Jahren, da habe ich das erste Mal wahrgenommen, was da überhaupt steht. Und da steht im Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und das wollen wir heute Nachmittag tun. Wir wollen prüfen, was ist Gottes Wille. Und hier in der Bibel steht es schon und das müssen wir prüfen. Da steht, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und wenn du das noch nicht unterstrichen hast in deiner Bibel oder auf deinem Smartphone gehighlightet hast oder sonst irgendwas, dann kann ich dir nur Mut machen, vergiss diesen Vers nie wieder. Denn so oft fragen wir uns, was ist Gottes Wille für mein Leben? Hier steht es ganz klar definiert drin. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Punkt. Das Gute. Wenn man das anschaut an Bibelkommentaren, dann heißt es auch, das, was brauchbar ist, gut und brauchbar. Das Wohlgefällige. Das heißt, das, was so erfreulich ist, was angenehm ist eigentlich anhand von der Bibel. Und dann das Vollkommene. Das heißt nicht, dass immer alles nur easy ist und einfach und hinhaut und so, wie wir es uns vorstellen, sondern das bedeutet in erster Linie auch das Vollendete. Das bedeutet die Erlösung, die Jesus Christus uns anbietet. Und dass Jesus Christus uns in erster Linie mal vollendet oder vollkommen vor Gott hinstellt. Aber auch, dass wir am inneren Menschen immer mehr zum Menschen werden, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat. Gottes Wille ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Immer. Aber was, wenn ich es anders erlebe? Ich weiß ja nicht, wie es in deinem Leben aussieht, aber ich erzähle euch einfach heute viel ehrlich aus meinem Leben. Ich habe, wie gesagt, Zimmerer gelernt und ich habe in einer ganz tollen Firma Zimmerer lernen dürfen, wo der Chef und seine Frau auch Christen waren. Und die hatten damals, als ich Zimmerer gelernt habe, ist schon ein paar Jahre her, aber die hatten damals drei Kinder und eins von den drei Kindern, der jüngste Sohn von denen, Bobby hieß der, das war so ein richtiger Sonnenschein. Also wir haben auch fünf Kinder und die sind auch alle super lieb und alle super nett, aber der Kleine von denen, der konnte dich echt um den Finger wickeln. Und dieser Bobby, der ist immer schon morgens runtergekommen in die Halle rein und hat ihn gleich um 6 Uhr morgens, mit 7 Uhr morgens mit dem Stapler mitgenommen und lauter solche Sachen. Und das war so richtig mein kleiner Kumpel, damals schon. Und dann ist in dieser Zeit, als ich dort gelernt habe, ist dieser kleine Sohn im Schwimmbad der Familie ertrunken. 3 Jahre alt. Der Vater stand direkt daneben und hat mit einem Vertreter geredet und hat nicht gemerkt, niemand hat gemerkt, der Vertreter auch nicht, dass der Kleine einfach da ins Schwimmbad rein ist und da ist er ertrunken. Es war natürlich ein Schlag, da konnte niemand richtig damit umgehen. Die zwei, das Ehepaar, die haben wirklich festgehalten an Gott. Und weißt du, was vor allem ihn, meinen früheren Chef, am meisten aus der Bahn geworfen hat? Das waren die gut gemeinten Ratschläge von Christen. Er hat damals, oder sie haben damals als Ehepaar ganz, ganz viele Postkarten bekommen. Unter anderem diese Postkarte mit dem Vers aus Römer Kapitel 8, Vers 28. Das ist ein ganz bekannter Bibelvers. Wo drin steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das hat ihn damals in eine tiefe Krise gestürzt. Nicht mal, dass das Kind verunglückt ist. Das hat ihn, das war Wahnsinn, die Schmerzen. Aber die Glaubenskrise kam durch diesen Vers von anderen Kindern Gottes. Gott ist gut. Und was, wenn ich es anders erlebe? Hey, ich bin ganz ehrlich zu euch, das ist ein Thema, das mich selber genauso herausfordert, wie würde ich mal sagen, jedes ehrliche Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes, das immer wieder daran zweifelt, ob Gott wirklich gut ist. Ich habe Momente in meinem Leben, da hadere ich damit, das selber zu glauben, was ich anderen predige. Fällt mir unglaublich schwer manchmal. Ich hatte bis vor ein paar Jahren einen Freund, das war so kein normaler Freund, so im gleichen Alter, sondern es war eher so wie ein Vater fast, Vaterersatz, war ein bisschen wie so ein Mentor, war so der Ersatzgroßvater von unseren Kindern. Wir haben ja viele Jahre in Österreich gewohnt und da waren meine Eltern nicht da und die Schwiegereltern waren auch nicht da. Und der war einfach so alles, was ein Mensch für einen anderen Menschen sein kann. Der ist zum Beispiel auf so Veranstaltungen, ist immer mitgegangen und ich habe einfach gewusst, mein Freund, der Christian, der sitzt einfach irgendwo hinten drin und der betet einfach für mich. Und der Mann, der hat mein Leben mehr geprägt als alles und jeder andere in Bezug auf das Leben mit Jesus. War so ein richtiger Gottesmann. Nun, dieser Christian ist vor 5 Jahren mittlerweile schon, knappe 6 Jahren, ist er in einer Lawine ums Leben gekommen. Ganz überraschend. Wir haben ein paar Minuten vorher noch geredet, dann ist er losgezogen und dann hat er noch gesagt, der hat einen Freund dabei, der war noch nicht Christ und der hat gesagt, weißt du was, ganz egal, was das kostet, Hauptsache der andere lernt Jesus kennen. Und ein paar Stunden später war er tot. An dem Tag, als wir eigentlich seinen 60. Geburtstag feiern wollten, da war dann seine Beerdigung. Und ich habe so auf Gott vertraut und so gebetet ihn und ich habe gedacht, Gott, du bist doch gut. Das kann doch nicht sein, dass du mir diese Person nimmst. Der war nicht nur für mich so eine super Rolle, sondern auch für ganz viele andere Menschen. Und wirklich, ich bin damals in der Kirche gestanden, bei seinem Sarg, und ich habe ständig damit gerechnet, der wird von den Toten auferstehen. Und vielleicht lachst du jetzt darüber und denkst, wie kann man nur sowas glauben? Aber für mich war das damals, ich habe gedacht, nee, wenn Gott gut ist, der wird ein Wunder tun. Aber nichts ist passiert. Gott ist gut. Und was, wenn ich es anders erlebe? Das war also eine große Sache. Und vielleicht hast du schon ähnliche Dinge erlebt und du haderst manchmal mit Gott. Kann ich das gut nachvollziehen? Aber weißt du, bei mir ist das Problem, ich hadere nicht nur mit Gott, wenn so Riesensachen passieren. Das ist manchmal schon in viel kleineren, eigentlich völlig egal oder unbedeutenden Dingen, wo ich anfange zu zweifeln, dass Gott wirklich gut ist. Wir haben ja 5 Kinder, die sind zwischen 10 und 3, ein Mädchen, 4 Jungs und es sind keine Zwillinge dabei. Und wenn die gesund sind, dann ist es eigentlich echt cool. Ist zwar anstrengend, aber echt cool, macht richtig Spaß. Aber neulich waren die krank. Alle. 5 Wochen am Stück. Einer nach dem anderen. Und kaum war der eine fertig, hat es der nächste bekommen und haben sie sich wieder gegenseitig angesteckt. Es hat angefangen mit Grippe und dann hatten sie noch so einen Magen-Darm-Virus. Und du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ein Kind im Stockbett oben an die Wand kotzt und die Kotze runterläuft bis ans untere Bett. Und das auf einer Rauputzwand. Aber echt harte Zeit. Meine Frau und ich, wir haben immer gebetet dafür, dass die Kinder wieder fit werden, dass Gott einfach ein Wunder tut. Und die Antwort darauf war, dass meine Frau auch noch krank geworden ist. Und die lag 5 Tage lang im Bett. Und dann kannst du dir mal vorstellen, wie das ist. Als Mann, 5 kleine Kinder und noch eine kranke Frau und gearbeitet habe ich auch noch nebenher. Ey, wir waren fix und fertig, wir waren hundemüde, wir waren einfach am Ende und wir haben so viel gebetet. Gott, schenk's doch, dass die endlich wieder gesund werden. Wenn mir zu dem Zeitpunkt einer gesagt hat, hey, Gott meint's doch gut mit dir, dann wäre wahrscheinlich der alte Adam mal so richtig rausgekommen. Hätte endlich mal wieder einem richtig eine auf die Nase gehauen. Hat niemand gesagt, die Leute kennen mich. Aber die nagende Frage war, meint Gott wirklich gut mit uns? Alles, was ich tue, ist rumreisen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann kann es Gott nicht mal schenken, dass die Kinder einfach gesund sind. Das hat mich schier um den Verstand gebracht. wenn Gott wirklich gut ist, dann fühlt sich definitiv nicht immer so an. In Lukas Kapitel 18 gibt es eine ganz bekannte Begebenheit von so einem reichen Jüngling. Und da lese ich mal ein paar Verse vor. Lukas Kapitel 18 und Vers 18 und 19. Und es fragte ihn ein Oberster, Jesus ist gefragt worden von einem Obersten und sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Gott stellt hier einen ganz entscheidenden Unterschied heraus zwischen jedem Mensch, der auf dieser Erde lebt, und sich selbst. Und er sagt von sich selber: Ich bin gut, durch und durch gut, das ist mein Wesen. Und sonst ist niemand gut. Niemand ist gut außer Gott. Und für uns in unserem humanistisch geprägten Deutschland ist es wie ein Schlag in die Magengrube. Ja was, ich bin nicht gut, ich mache doch viele gute Sachen. Aber es ist eben ein Riesenunterschied, ob man vom Wesen her gut ist oder ob man mancher mehr, mancher weniger gute Dinge tut im Leben. Wir wollen heute krampfhaft immer glauben, dass der Mensch gut ist. Und wir sind immer schockiert, wenn es nicht so ist. Aber Gott sagt es uns schon, nur er ist gut. Jeder Mensch, würde ich behaupten, tut ab und zu mal was Gutes. Selbst die ganzen Popstars, die einen Skandal nach dem anderen haben, ja, dann machen sie halt mal wieder Benefizkonzert für irgendwelche armen Kinder in Afrika, da kommen 10 Millionen zusammen und dann sind sie wieder die Helden. Jeder tut mal was Gutes. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob man was Gutes tut oder ob man gut ist. Ich tue viele gute Dinge in meinem Leben. Ich schlage meine Frau nicht. Ich fütter meine Kinder, die haben immer genug zu essen. Ich investiere mein Leben in Leute, wo man denkt, das sind hoffnungslose Fälle und weiß, dass ich davon nicht mal reich werde. Also es ist nicht euch, es ist eher bei den Getaway Days. Zumindest die Gesellschaft sieht viele von denen so an. Ich stehle nicht. Ich habe echt schon lange niemand mehr so richtig verprügelt. Ich helfe unseren Nachbarn und ich grüße sogar Leute, die nicht mal zurückgrüßen. Lauter solche Sachen. Aber bin ich deswegen gut? Nee. Ich hätte ein Problem damit, wenn die Techniker heute jeden Gedanken, den ich in den letzten 3 Tagen gedacht habe, einfach mal da an die Wand werfen würden. Auf dem Weg hierher habe ich gedacht, ja super, da bin ich in ein paar Minuten da und dann kam das Leonberger Kreuz und da stand ich dann auf einmal eine Dreiviertelstunde. Und dann habe ich so gewisse Sachen über manche Leute gedacht. Sage ich euch jetzt nicht. Aber warum ist es so bei mir? Nun, weil ich eben nicht gut bin. Ich bin nicht so wie Gott. Und wenn dich das nicht überzeugen sollte, dass wir Menschen nicht gut sind, das, was ich dir gerade erzählt habe, dann warte mal ab, bis du selber Kinder hast. Spätestens dann merkst du es. Du brauchst denen nichts beibringen, das können die alles von allein, den ganzen Blödsinn. Warum müssen wir unsere Häuser abschließen? Warum brauchen wir Rechtsschutzversicherungen? Warum kannst du vielleicht nicht mal am PJT hier, wo ja lauter gute, tolle Leute da sind, dein Bargeld einfach aufs Kopfkissen legen? Warum nicht? Der Alfred Polgar, wahrscheinlich kennst du ihn nicht, ich habe ihn auch nicht gekannt, aber so ein österreichischer Schriftsteller, einer der bekanntesten Autoren der Wiener Moderne, der hat einmal gesagt, und den Satz fand ich gut, den er gesagt hat: Es hat sich bewährt, an das Gute im Menschen zu glauben, aber sich auf das Schlechte zu verlassen. Das ist ehrlich und gleichzeitig ganz schön erschütternd. Jetzt sagt ja Jesus Christus über sich selber, ich lese euch das mal vor. Also Gott hat gesagt, er ist gut und sonst niemand. Und wenn wir jetzt über Jesus lesen, was er von sich selber behauptet, da könnt ihr mal aufschlagen oder nachlesen, im Johannes Kapitel 10, die Verse 11 und Vers 14 lese ich einfach mal vor. Da sagt Jesus Christus über sich selber: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 14, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen, Entschuldigung, das Mittagessen war so gut. Und die Meinen, die kennen mich. Also Jesus sagt uns immer wieder, ich bin der gute Hirte. Ich will Menschen durchs Leben führen, Schafe, Menschen. Und die Führung von mir, die ist gut. Durch und durch gut. Gott ist gut und sonst niemand. Und genau das ist der Knackpunkt. Das macht Gott für uns so unverständlich. weil er komplett anders ist als du und ich. Wir können es nicht nachvollziehen, wie Gott ist und was es überhaupt bedeutet, durch und durch gut zu sein. Jeder von uns hier drin hat seine eigene Vorstellung, was denn gut ist und was nicht gut ist. Viele begründen das dann anhand der Bibel, manche vielleicht ganz anders. Aber nur Gott allein ist wirklich gut, vom Wesen her gut. Wir leben in einem postchristlichen Land, in dem uns gesagt wird, du bist das Maß aller Dinge. Und wenn jemand behauptet, das ist objektive Wahrheit, wie zum Beispiel die Bibel, und du empfindest was anders, dann ist die objektive Wahrheit halt auch nur eine subjektive Wahrheit, wie deine eigene Wahrheit. Und wenn Gott sagt, dass er die Wahrheit ist, dann ist er halt eine Wahrheit von vielen anderen Wahrheiten. Und liebe Freunde, das ist eine furchtbare Lüge, die uns da untergejubelt wird. Diese Lüge, die macht uns Menschen kaputt und richtungslos. Weil wir uns nur noch um uns selbst drehen, was wir für wahr und richtig halten. Und wir verlieren uns in unseren eigenen Wahrheiten. Im Alten Testament gibt es einen Prophet, einer von vielen, oft vermieden, das zu lesen, weil sie so lang waren, die Propheten. Aber der Jesaja, dieser Prophet, der hat mal was geschrieben, Jesaja Kapitel 55, Vers 8 und Vers 9. Das sind relativ bekannte Verse. Aber ich habe gemerkt, die meisten Christen, inklusive mir selber, wir nehmen die gar nicht ernst, was da drin steht. Denn da schreibt uns der Jesaja, oder Gott lässt uns sagen durch den Jesaja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Ich habe erst vor ein paar Jahren angefangen zu verstehen, was Gott hier überhaupt sagt. Ich konnte den Vers schon auswendig und habe null verstanden, was da drin steht. Ich habe auch so eine richtig coole alte Oma gehabt, die ist mittlerweile schon bei Jesus, aber mit der habe ich mich oft getroffen, die war ganz hier aus der Gegend. Und immer wenn wir uns getroffen haben, haben wir gebetet. Und die hat eines Tages mal Gebet gesprochen und dieses Gebet habe ich mir aufgeschrieben. Das hat damals mein komplettes Denken auf den Kopf gestellt. Die hat damals gebetet, Herr, danke dafür, dass deine Wege so viel sind, höher sind als meine. So viel komplexer, dass ich meistens überhaupt nichts davon verstehe. Danke aber auch dafür, dass es ab und zu mal Momente gibt, in denen du mir erlaubst, gewisse Dinge und Zusammenhänge zu verstehen. Und als sie das gebetet hat, da habe ich eins über mich selber festgestellt. Ich selber habe zumindest bis zu diesem Zeitpunkt hin meistens diese Arroganz besessen, zu meinen, ich verstehe schon, wie Gott führt und lenkt und was er macht. Hätte ich vielleicht nie so ausgedrückt, aber innerlich war ich da relativ zuversichtlich, war ja auch auf der Bibelschule. Aber als die das gebetet hatte, habe ich gemerkt, eigentlich ist es normal, Gott nicht zu verstehen. Es ist nicht normal, Gott zu verstehen. Und wenn ich mal Einblicke haben darf oder meine Einblicke zu haben in Gottes Wirken und sein Tun und sein Handeln, dann ist es nur Wunder. Dann ist es Gnade, göttliche Offenbarung. Nicht deswegen, weil ich irgendwas verstehe. Meistens verstehen wir überhaupt nichts davon, was Gott tut. Und wenn wir es mal meinen zu durchschauen, dann ist es ein Wunder, ein göttliches. Es ist normal, Gott nicht zu verstehen. Aber das ändert nichts an Fakten. Das ändert nichts an der Wahrheit. Dass seine Gedanken und seine Wege unverständlich sind für mich und für dich als Mensch, das ist normal. Aber das ändert nichts an dieser Tatsache, dass Gott komplett gut ist. Dass er immer in allem das Beste will. Und dass Jesus Christus der gute Hirte ist, der jeden Menschen an die Hand nehmen will und sagen will, hey, geh mit mir durchs Leben. Ich mein's gut mit dir. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wenn Gott doch gut ist und er nur das Gute will für mein Leben, warum erlebe ich das dann oft nicht? Warum fühlt sich das so oft nicht so an? Und ich will euch heute mal zwei Gründe dafür geben, da gibt es viel, viel mehr, aber einfach zwei. Der erste Grund ist, ich bin überzeugt davon, Gott hat uns Menschen einen freien Willen gegeben. Ich weiß, es gibt Christen, die sehen das anders, aber anhand von dem Verständnis, das ich habe von der Bibel, würde ein vorherbestimmter Wille in allen Dingen, würde der Liebe Gottes widersprechen. Weil Gott mich liebt, lässt er mir die Freiheit, so rumzugehen oder so rumzugehen. Mit ihm zu leben, ohne ihn zu leben. Davon bin ich überzeugt. Und mit diesem freien Willen kommt sehr viel Verantwortung für uns Menschen, die uns oft gar nicht bewusst ist. Wenn wir Gottes Willen mal anschauen, was ist überhaupt der Wille Gottes, muss man eigentlich unterscheiden, Gott hat 5 verschiedene Arten von Willen. Das ist mal ganz einfach runtergebrochen, die wir in der Bibel finden können. Da gibt es zum Beispiel diesen vorherbestimmten Willen Gottes. Das ist alles, was Gott sagt, das wird passieren, und egal, ob ein Mensch das glaubt oder nicht, ob ein Mensch mir nachfolgt oder nicht, das ist völlig egal, das passiert einfach, bumm, so ist es. Eine Sache ist zum Beispiel die Geburt Jesu. Hat Gott vorhergesagt, egal wie die Menschheit gedacht, gelebt hat oder nicht gelebt hat, das ist einfach passiert, bumm. Oder das Gericht, wird heute nicht mehr viel darüber gesprochen. Das ist der vorherbestimmte Wille Gottes, das wird kommen. Für jeden von uns, wir werden eines Tages vor Gott stehen. Aber das ist der vorherbestimmte Wille Gottes, mal das erste vom Willen Gottes. Dann gibt es den sogenannten bevorzugten Willen Gottes. Der bevorzugte Wille Gottes ist einmal alles an seinem Willen, was genau seinen Charakter widerspiegelt. Zum Beispiel Liebe, Wahrheit, Güte, lauter solche Dinge. Dass wir ihm ähnlicher werden, das ist... Entschuldigung, das war nicht der erlaubte Wille Gottes, der bevorzugte Wille. Also fangen wir nochmal an. Jetzt bin ich gerade vollkommen durcheinander. Okay, muss ich nochmal schauen. Vorherbestimmte Wille Gottes ist der erste. Seid ihr noch dabei? Jetzt bringe ich euch auch noch durcheinander, gell? Schlimm. Also, vorherbestimmte Wille Gottes, der passiert einfach. Dann gibt es den bevorzugten Willen. Habe ich das richtig gesagt vorher? Na gut, zweifle ich schon an mir selber. Okay, den bevorzugten Willen Gottes, das ist all das, was seinem Charakter entspricht. Und dann gibt es aber auch als drittes den erlaubten Willen Gottes. Das ist all das, was Gott zulässt, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich euch nicht erklären. Aber das ist alles, was Gott zulässt, was seinem bevorzugten, dem zweiten Willen Gottes entgegengesetzt ist. Und trotzdem lässt er es zu, warum auch immer, verstehe ich nicht. Einfach deswegen, weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Und dann gibt es noch den sogenannten, das ist der vierte Wille Gottes, der proaktive Wille Gottes. Der proaktive Wille Gottes, mal so ein ganz klassisches Beispiel. Wahrscheinlich kennt ihr alle die Geschichte vom Josef oder die meisten von euch. Josef, wenn man dem seine Lebensgeschichte anschaut, da könnte man nur sagen, da ist ja eigentlich alles falsch gelaufen. Die Brüder, das waren einfach ihre, was weiß ich was, Sklaven, Eifersüchtige, weiß der Geier was, die wollten ihrem Bruder nur Schlechtes tun, haben alles falsch gemacht, hat überhaupt nicht dem bevorzugten Willen Gottes entsprochen. Eigentlich war alles zum Scheitern verurteilt, alles kaputt. Und der proaktive Wille Gottes ist, wenn wir Menschen alles versauen und Gott greift ein und Gott macht trotzdem noch was Gutes draus. Das ist der proaktive Wille Gottes. Ja, und dann gibt es noch den individuellen Willen Gottes für jedes Geschöpf, für dich, für mich. Aber das sind mal die 5 Arten vom Willen Gottes und das ist wichtig zu verstehen in Bezug auf das Ganze mit Gott ist gut. Und was, wenn ich das anders erlebe? Ich zähle das nochmal kurz auf. Also, der vorherbestimmte Wille Gottes passiert einfach. Egal, was du und ich tun oder auch nicht. Der bevorzugte Wille Gottes, das ist alles das, was sein Wesen, sein Charakter widerspiegelt. Das ist immer bevorzugt. Aber dann gibt es noch den erlaubten Willen Gottes. Du und ich können entscheiden, ob wir den bevorzugten Willen Gottes tun oder nicht. Oder ob wir Dinge tun, die seinen Charakter nicht widerspiegeln. Dann gibt es noch den proaktiven Willen Gottes, das heißt, Gott greift einfach ein. Selbst wenn wir Menschen alles vermasselt haben, macht er noch was Gutes daraus. Und der Kirchenvater Augustinus, der hat mal so treffend gesagt, Gott hielt es für besser, Gutes aus Bösem hervorzubringen, als nichts Böses zuzulassen. Ich will dir den Satz nochmal vorlesen. Gott hielt es für besser, Gutes aus Bösem hervorzubringen, als nichts Böses zuzulassen. Der erlaubte Wille Gottes ermöglicht es uns Menschen, oder der freie Wille Gottes, den er uns zutraut, zugibt, anvertraut, der ermöglicht es uns Menschen, Gottes Gütiges zu handeln, kennenzulernen in unserem eigenen Versagen. in unserem Versagen aneinander. Mal so ein ganz klassisches Beispiel. Ich kenne Jesus Christus erst, seit ich 20 Jahre alt bin. Ich habe davor viel von Jesus gehört und ich wusste, was richtig ist in meinem Leben. Und ich habe es ganz bewusst nicht gemacht. Ich habe ganz bewusst anders gelebt. Ich habe wahnsinnig viele Menschen verletzt, habe mich selber sehr verletzt und habe viel Blödsinn gemacht in meinem Leben. Und dann ist mir Jesus Christus so begegnet, dass ich gemerkt habe, ich brauche diesen Jesus. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche ein neues Leben. Mein Leben ist so kaputt. Ich brauche Jesus. Und mein Denken war dann damals, als ich im Mai 1999 mein Leben so Jesus Christus anvertraut habe, mein Denken war damals, okay, super, ich bin jetzt gerettet, ich bin Kind Gottes, aber ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Ich bin so schlecht mit Menschen umgegangen, habe so viele Fehler gemacht in Bezug auf Thema Beziehungen, in Bezug auf alles eigentlich. Gott kann mich da nie gebrauchen für irgendwas. Und ich stehe heute hier und ich kann nur staunen über Gottes Güte. Er nützt heute all das, was ich kaputt gemacht habe, was ich falsch gemacht habe, um anderen Menschen, die genau in der gleichen Tiefe stecken und im gleichen Dreck stecken, zu begegnen. Und ihnen bewusst zu machen, hey, ich bin da, ich bin relevant, ich will dich retten. Trotz mir tut Gott Gutes. Das ist der proaktive Wille Gottes. Das ist jetzt keine Ermutigung für dich und für mich zu einem zerstörerischen Lebensstil, sondern der Beweis dafür, dass Gott und seine Güte größer ist als meine eigene Schuld und mein Versagen. Gott ist gut. Ich würde dich nie dazu ermutigen, irgendwas Schlechtes zu tun. Irgendwas, was nicht dem bevorzugten Willen Gottes entspricht. Das macht immer nur Menschen kaputt. Dich selber und dein Umfeld auch. Es bringt Tod. Aber ich weiß, dass Gott aus den Scherben deines Lebens, aus den vielen kaputten Teilen, die vielleicht schon da sind in deinem Leben, dass der Großes und Gutes vorbringen kann. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass Gott Wunder tun kann und Großes und Gutes hervorbringen kann aus all dem Schlechten oder aus all dem Schweren, das vielleicht andere Menschen dir angetan haben. Es ist ja nicht immer nur so, dass wir die sind, die Leid verursachen. Ganz arg oft sind wir einfach mittendrin. Und die Entscheidungen von anderen, die machen was mit uns. Die zerbrechen unser Leben, die machen uns kaputt. Gott ist gut und er will immer nur das Gute. Das war das Erste. Gottes Wille, wir haben einen freien Willen. Und wie wir damit umgehen, hat viel damit zu tun, wie Gott sichtbar wird oder auch weniger sichtbar wird in unserer Welt. Das Zweite ist, objektive Wahrheit und subjektives Empfinden, die klaffen auf unglaublich weit auseinander. Gott ist gut, ja, sagt die Bibel, objektive Wahrheit. Aber was, wenn ich es anders erlebe? Mein subjektives Empfinden, mein Alltag. Nun, heute sind nur 3 von meinen 5 Kindern hier, die anderen wälzen sich irgendwo im Schlamm gerade, die sind auch auf so einem Jungschar-Zeltlager. Und wir haben nur eine Tochter, eine ganz süße, tolle Tochter, Bella heißt die. Und wenn du die fragen würdest, hey, wie ist denn dein Papa so? Dann würde die dir hoffentlich oder vielleicht sagen, ja, ich habe einen richtig coolen Papa, so einen richtig lieben Papa. Neulich hatte sie allerdings eine Geburtstagseinladung zu einem Kindergeburtstag und aus verschiedenen Gründen hat es nicht hingehauen, dass sie dort hingehen konnte. Und meine Frau hat dann gesagt, also jetzt bist du da. Und normalerweise hätte ich den Part wieder übernehmen müssen, ihr das zu sagen, dass sie da nicht hin kann, aber wenn du schon mal da bist, dann mach mal. Also hatte ich das Vorrecht, ihr sagen zu dürfen, dass sie nicht zu diesem Kindergeburtstag kann, auf den sie sich eigentlich total gefreut hatte. Was denkst du, wie hätte meine Tochter dir geantwortet direkt da danach? Wenn du sie gefragt hättest, und wie ist dein Papa so? Ist das ein netter Kerl? Wahrscheinlich hätte sie dir gesagt, hey, mein Papa ist total gemein. Der hat mir gerade das verboten, was für mich selber so wichtig war, wo ich unbedingt hin wollte. Vielleicht hätte sie sogar gesagt, ich hoffe es nicht, aber vielleicht, weiß man ja nie, ich war ja auch mal Kind. Vielleicht hätte sie sogar gesagt, oh, mein Papa ist so richtig blöd. Der ist echt bescheuert. Keine Ahnung. Hey, ich hoffe, du hast Eltern, die dich wirklich lieben. Eltern, für die du wertvoll bist. Die furchtbarsten Eltern sind meistens die, die alles erlauben. Denn wenn jemand einfach nur alles erlaubt, dann passiert es sehr oft aus Gleichgültigkeit. Hauptsache, ich als Eltern kann mein Ding durchziehen. Und deswegen gebe ich meinem Kind mein Smartphone und eine Tüte Chips. Und dann ist es ja happy für 5 Stunden. Super Sache. Aber was macht es mit dem Kind? Hey, wenn du die Eltern hast, die dich lieben, dann werden die dir ab und zu mal Freiheiten entziehen. So könnte man das mal ganz nett ausdrücken. Die werden dich vielleicht mal korrigieren. Und vielleicht erlebst du auch manchmal Konsequenzen, wenn die dir gesagt haben, du machst es so und du hast es einfach anders gemacht. Du wärst ein total komischer Teenager, Jugendlicher, wenn du, nachdem deine Eltern dir gerade was verboten hätten, freudestrahlend rumtanzen würdest, ah, meine Eltern sind so toll. Entweder hättest du eine Schraube locker oder du hättest irgendwas nicht verstanden. Eins von beiden. Hey, als ich neulich gebetet habe, dass meine Kinder endlich wieder gesund werden und Gott hat sie einfach nicht gesund gemacht, so wie ich mir es erbeten und erhofft habe, da habe ich unglaublich an Gottes Güte gezweifelt. Und als ich eines Abends so völlig frustriert und wirklich sauer auf Gott die Bibel aufgeschlagen habe, da habe ich was gelesen, das hat mir wieder viel bewusst gemacht im Leben in Bezug auf Gott. Wenn ich sage, er ist mein himmlischer Vater. Lest euch mal 2 Verse vor aus Hebräer Kapitel 12. Das ist kein so angenehmes Kapitel, das 12. Kapitel. Hebräer 11 und so ist eigentlich viel cooler. Aber ich habe halt da Hebräer 12 gelesen und da steht drin, Hebräer 12, Vers 6 und Vers 7, 11, Entschuldigung, Vers 6 und Vers 11. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Und dann in Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und ich habe diese Verse gelesen in dem Moment, wo ich so frustriert war über Gott, wo ich so gehadert habe mit Gott. Und da wusste ich das auf einmal tief innerlich wieder. Gott ist gut, auch wenn es sich für mich im Moment ganz anders anfühlt. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass es normal ist, Gott nicht zu verstehen. Der Grund, warum in unserem Alltag die Fakten, einfach, dass Gott gut ist, und die Erfahrung, dass sich das oft nicht so anfühlt, so weit auseinanderliegen, hat einfach was zu tun mit dieser himmelweit unterschiedlichen Perspektive, die Gott als Gott und die ich als Mensch haben. Wenn du ein paar Tage oder in ein paar, na gut, jetzt hast du ja erstmal Pfingstferien, aber wenn du nach den Pfingstferien, da geht es ja dann so langsam aufs Zeugnis hinzu, auf die Sommerferien und so weiter, und da werden dann wahrscheinlich viele Klassenarbeiten auf dich zukommen, und wenn deine Eltern dich dann zum Lernen nötigen, dann mach dir einfach mal Gedanken drüber, über die unterschiedlichen Perspektiven, die ihr vielleicht habt. Deine Perspektive kann ich vollkommen nachvollziehen. Deine Perspektive ist wahrscheinlich, Schule, das, was ich da gerade lerne und was ich für die Arbeit brauche, brauche ich sowieso nie wieder in meinem Leben. Oder was interessiert mich denn das jetzt gerade? Jetzt ist doch gerade WhatsApp mit meinen Freunden viel wichtiger. Aber was könnte denn die Perspektive deiner Eltern sein? Vielleicht ist die Perspektive von deinen Eltern, jede Note ist wichtig. Denn mit dem Zeugnis muss ich meinen Sohn, meine Tochter irgendwann mal bewerben. Und es ist so wichtig, dran zu bleiben, was durchzuziehen, konsequent zu sein, auch wenn einem nicht danach ist. Das könnte die Perspektive von deinen Eltern sein. Meine kleine, begrenzte, menschliche Perspektive ist ja oft, Gott, es tut weh. Gott, du kannst nicht gut sein. Das ist meine Schlussfolgerung. Gott, du weißt doch, ich brauche jetzt ein neues Handy. Und wenn du mir das nicht schenkst, dann kannst du nicht gut sein. Oder meine Eltern, die haben sich gerade getrennt. Gott, und ich bete doch so sehr, dass die endlich wieder zusammenkommen. Und ich weiß doch, dass es dein Wille ist, dass Mann und Frau zusammenbleiben, bis dass der Tod sie scheidet. Du kannst nicht gut sein. Warum machst du das? Lässt du das zu? Wie auch immer. Oder vielleicht dieser Gedanke, ey, jetzt bete ich schon seit Monaten für meine krebskranke Tante. Und es wird nicht besser. Und vielleicht hast du sogar schon erlebt, du hast gebetet und gebetet und gebetet und sie ist einfach gestorben. Vielleicht sitzt du auch hier drin und du bist Single. Und ich weiß, dass viele Leute ab einem gewissen Alter vor allem auch sehr drunter leiden, wenn sie noch Single sind. Und du sagst, ich bete schon so lang dafür, dass Gott mir einfach den richtigen Partner fürs Leben schenkt. Und ich will daran festhalten, dass Gott gut ist. Aber das kann doch nicht sein, dass Gott wirklich gut ist und mir das einfach nicht gönnt, dass ich so einen Partner habe fürs Leben. Wie kann das sein, dass er mein Bestes will? Nun, ich kann dir Gottes Perspektive nicht völlig widerspiegeln. Dafür ist mein Verstand einfach zu klein. Aber Gottes Perspektive übersteigt dein und mein Verständnis. Er kennt die Zukunft. Und deswegen macht sein Handeln für mich heute und hier oft überhaupt keinen Sinn. Sein Handeln hat vor allem immer Ewigkeitsperspektive. Und es überfordert mich ja als Menschen vollkommen. Ich sehe einfach nur das, was gerade im Moment ist. Und glauben tue ich an die Ewigkeit, hoffen drauf, mich freuen drüber. Aber das wirklich verstehen kann ich als Mensch nicht. Seine Dimension oder seine Perspektive von allem im Leben ist eine ganz andere Dimension als meine. Und deswegen ist es normal, dass viele Dinge, die passieren in deinem und in meinem Leben, die Gott zulässt oder tut, wie auch immer, sich nicht gut anfühlen, wehtun und dann manchmal beinahe um den Verstand bringen. Was bedeutet es aus Gottes Sicht, aus Gottes Perspektive, dass er gut ist? Und jetzt müssen wir ein bisschen auf die Zeit schauen. Deswegen lasse ich diese Bibelstelle jetzt mal draußen. Aber wer das mitschreiben will, ich kann euch nur ermutigen, das ist eine Hammer-Bibelstelle. Habe ich erst vor ein paar Wochen so wahrgenommen. Lukas Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Und da steht was mit gut drin und da steht was mit böse drin. Und was da drin steht in Bezug auf gut, das ist total faszinierend. Da ist nämlich drin, was gut ist und da steht so viel wie, gut bedeutet Leben zu retten, Leben zu erhalten, das Leben eines anderen Menschen zu erretten. Dafür steht das Wort gut. Und auf der anderen Seite steht das Wort böse. Und böse heißt so viel wie Leben verderben, Leben vernichten, Leben eines Menschen zugrunde gehen lassen. Das ist böse. Nun weißt du, Gottes Güte hat immer genau ein Ziel. Leben zu retten. Natürlich hier und jetzt, aber vor allem auch in Bezug auf die Ewigkeit. Sein Ziel ist es, dass jeder Mensch hinkommt zu einem Punkt, immer mehr, an dem er von ganzem Herzen sagen kann, Jesus Christus ist alles, was ich brauche. Und um so einen Punkt hinzukommen im Leben, braucht es oft unglaublich viel in unserem Leben. Das passiert meistens nicht nur dadurch, dass wir ein leichtes Leben haben. Der Ronald Dunn, ein englischer Autor, der hatte mal das so ausgedrückt, der hat gesagt, du wirst nie verstehen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, bis er alles ist, was du hast. Wenn Jesus alles ist, was du hast, dann wirst du verstehen, dass er alles ist, was du brauchst. Oft ist es ja nicht das Problem, dass wir nicht erleben, dass Gott gut ist. Das Problem ist oft der nagende Unglaube daran, wenn was anders kommt, wie wir es eigentlich erwarten von Gott. Prüf dich mal selbst. Glaubst du das wirklich, dass Gott es gut mit dir meint? Von ganzem Herzen kannst du das sagen. Ja, ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Bist du jede Zeit überzeugt von dieser Wahrheit? Wenn das tatsächlich so ist, dann ist es jetzt schon das größte Wunder in sich selbst. Ich habe gerade vom Zelt, bevor das Seminar angefangen hat, jemanden getroffen, den kenne ich schon lange, ich kenne ihn nicht sehr gut. Der hat mir in ein paar Minuten aus seinem Leben erzählt. Und ich habe nur gedacht, hey, was will ich hier oben? Der hätte hier oben stehen sollen und euch das Seminar halten. Er und seine Frau oder sie als Familie haben unglaublich viel schwere Sachen erlebt in den letzten Monaten und Jahren. Und weißt du was, der hat mir in die Augen geschaut und er hat gesagt, er hat so viele Wunder erlebt. Er hat so viel gehadert und gezweifelt, aber er weiß, Gott ist gut. Und da habe ich nur gedacht, das ist das größte Wunder überhaupt. Und genau das ist eigentlich so dieser Grundsatz in diesem ganzen Thema. An dem Vertrauen auf Gottes Güte festzuhalten, auch dann, wenn es sich ganz anders anfühlt. Und manchmal kann ich es ja selber gar nicht mehr glauben und da brauche ich manchmal andere Menschen, die das reinsprechen in mein Leben. Und mir sagen, weißt du was, Gott meint es wirklich gut mit dir, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und es müssen natürlich die richtigen Leute sein, ist mir schon klar. Aber je besser ein Kind Gottes seinen Vater im Himmel kennenlernt, desto mehr, glaube ich, wird es bereit dazu, objektive Wahrheit über die eigenen subjektiven Empfindungen zu stellen. Ich arbeite sehr viel mit Erlebnispädagogik. Wir arbeiten da sehr viel mit Vertrauen, auch mit diesen Kids, mit denen wir da arbeiten, mit diesen Jugendlichen. Und viele von denen kommen aus katastrophalen Elternhäusern, wo sehr, sehr viel kaputt war. Und wenn wir da Vertrauensübungen machen, selbst so Kindergartenübungen eigentlich, dann fällt es den Jugendlichen oft wahnsinnig schwer, weil dieses Urvertrauen, das in einem Menschen geformt wird, wenn er ein Kleinkind ist, das so missbraucht wurde und nie sich entwickeln konnte, dass denen es wahnsinnig schwer fällt, irgendjemand anderen zu vertrauen. Und wenn wir dann so eine Gruppe haben, lauter so coole Jungs oder auch Mädels manchmal, und die sollen dann so leichte Vertrauensübungen miteinander durchführen, und man merkt ganz genau, der eine, der lässt einfach nicht los, der vertraut sich einfach nicht den anderen an, dann kommt jedes Mal dieser Satz, hey Alter, du musst mir einfach vertrauen. Und dieser Satz kommt immer ein paar Mal und dann unterbreche ich das Ganze meistens. Und dann sage ich nur, hey, ich habe jetzt diesen Satz ein paar Mal gehört, du musst mir einfach vertrauen. Einfach mal die Frage an dich. Kannst du Vertrauen erzwingen? Und dann fällt denen auf, Vertrauen kann man nicht verordnen. Man kann es auch nicht erzwingen. Man kann es vielleicht einfordern. Aber es heißt noch lange nicht, dass Vertrauen entgegenkommt. Tatsache ist, um Vertrauen kannst du nur werben. Und genau das tut Gott. Er wirbt um dein und mein Vertrauen. In der Beziehung, in der engen Beziehung mit ihm, da wächst das Vertrauen. Aber er will uns anwerben, uns vor Augen führen, wie gut er ist. Aber dieses Vertrauen wächst in Beziehung. Und ganz praktisch jetzt, ja, wie gehe ich um? Wenn es eben so ist, Gott ist gut, klar, weiß ich schon, habe immer gelernt, weiß ich auswendig, aber ich erlebe es so anders. Was mache ich dann damit? Nun, meine Frau liebt die Psalmen und ihr zur Ehre lese ich heute mal einen Psalm vor. Das mache ich sonst echt selten. Psalmen sind nicht so meine Bücher oder nicht so mein Buch in der Bibel, aber es ist unglaublich, was da so drin steht. Psalm 18 ist ein Psalm von David und ich lese euch einfach mal ein paar Verse vor, was er da schreibt im Psalm 18. Da können wir lesen, Psalm 18, die Verse 2 bis 7. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Gepriesen rufe ich zum Herrn. So werde ich von meinen Feinden gerettet. Es umfingen mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens erschreckten mich. Fesseln des Scheols umgaben mich, ich stand vor den Fallen des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott. Und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme. Und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Und es geht immer so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist so ein Psalm, da merkt man, hey, der David, der war einfach ergriffen davon, wie genial Gott ist, wie gut Gott ist. David hat es erlebt, dass Gott gut ist. Aber auch nicht immer. Oft war das, was er erlebt hat, das scheinbare Gegenteil von dem, was er versucht hat, immer wieder neu im Vertrauen zu erfassen. Gott ist gut. Und ich lese euch mal einen anderen Psalm vor, ein bisschen weiter vorne, Psalm 13. die Verse 2 bis 5, ist auch ein Psalm von David. Hier sagt der David was ganz anderes. Er sagt, bis wann, Herr, willst du mich vergessen, immer da? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem ganzen Herzen bei Tage? Bis wann soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe. Dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt. Meine Bedränger nicht verlocken, wenn ich wanke. Was ganz anderes. Ehrlich sein vor Gott. Sich einfach den Frust, wenn objektive Wahrheit und subjektives Empfinden ganz weit auseinanderliegen, den Frust ehrlich von der Seele reden. Gerade dann ist es so wichtig, in Beziehung mit Gott zu bleiben und nicht einfach nur schön und fromm daherzureden und zu beten. Und sagen, ja, Gott ist gut. Und innerlich verzweifelst daran, an wie Gott in deinem Leben wirkt oder auch nicht. Und weißt du, wenn du in Beziehung bleibst mit Gott, dann wird dein Vertrauen auf ihn wachsen. Das ist einfach so. Und darin wächst dieses Vertrauen auf diese Realität, die Wirklichkeit Gottes. Er ist gut. Immer. Was mich so fasziniert am Psalm 13, das sind ja vier Verse, einfach mal Gemotze. Gott, es kotzt mich an. Und dann schauen wir an, wie dieser Psalm endet. Vers 6. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Das ist eine Sache, Psalm 13, die praktiziere ich fast überall und beständig in meinem Leben. Wenn diese zwei Welten auseinanderklaffen. Seine Wahrheit, mein Empfinden. Gott ist gut. Und was, wenn ich es anders erlebe? Dann gehe ich raus. Ich gehe da manchmal nach zur Runde spazieren oder einfach mal eine Runde laufen oder sonst irgendwas. Und ich rede so lange mit Gott, wie es mir wirklich geht. Und da gehe ich irgendwo hin, wo mich niemand hört. Das ist cool bei uns. Wir haben gleich Weinberge und da kann ich rumschreien. Das hört kein Mensch. Ich sage, Gott, das kotzt mich an. Ich verstehe das nicht. Auch mit meinen Kindern damals, als sie so krank waren. Warum? Und weißt du, was das Faszinierende ist? Wenn du mal so viel vor Gott gemotzt hast, bis dir nichts mehr einfällt, da fängst du auf einmal an, Gott zu loben. Das ist ein echtes Phänomen. Ich glaube oft in unserem Leben, wir können Gott nicht von ganzem Herzen loben, weil wir einfach nicht den Frust ehrlich vor Gott weitergeben. Und deswegen mache ich das. Ich rede mir den Schrott von der Seele, bis mir nichts mehr einfällt. Und wenn mir nichts mehr einfällt, dann fange ich automatisch Gott an zu loben. Mir fällt nichts mehr anderes ein. Und genau diese Erfahrung, die wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du entweder in Beziehung kommst oder in Beziehung bleibst mit deinem himmlischen Vater. Er ist gut. Auch wenn du es vielleicht manchmal nicht so empfindest. Bleib in der Beziehung mit deinem himmlischen Vater. Sei ehrlich vor ihm. Sei einfach, wer du bist, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Drück ihm dein Unverständnis aus. Und genau darin wird er dein Vertrauen auf sich selbst stärken. Bleib in Beziehung mit deinem himmlischen Vater. Gerade dann, wenn objektive Wahrheit und subjektive Wahrnehmung so weit auseinander sind und du es einfach nicht verstehst, dass er das Wunder an dir tun kann, dass du mit seinen Augen sehen kannst und eine tiefe innere Gewissheit bekommst. Gott ist wirklich gut. Hey, ich danke euch von ganzem Herzen für eure Aufmerksamkeit. Ich finde es echt der Hammer, da 50 Minuten einfach still sitzen. Wahnsinn.